gegenseitiges Verständnis rausholen. Für mich war das Ganze nicht nur eine 25-Jahr-Feier, an dem wir 25 Jahre gesehen haben. Ja, irgendwas stimmt da nicht, aber es wird werden. Sondern es war für mich auch ein, oha, ich bin doch gar nicht verletzt und jetzt ein Pflaster im Gesicht. Es war für mich tatsächlich auch wirklich ein absolutes Versöhnungsfest gewesen. Und ich glaube, das haben verschiedene auch gemerkt gehabt. Gerade wenn dann Geschwister, die aus irgendwelchen Gründen aus dieser Gemeinde herausgegangen sind, umgezogen sind oder, und wir hier zusammengekommen sind und gespürt haben, es ist der eine Geist, der uns verbindet. Wir müssen nicht mehr über alles reden, was irgendwann mal gewesen ist, sondern wir können einander begegnen in der Liebe des Herrn. Natürlich gibt es auch in so einem Fest immer wieder die Dinge, die dann sichtbar werden, was im Umfeld manchmal abläuft. Wir freuen uns auf das, was vorbereitet ist, aber nichts läuft ohne Reibungsverluste. Da gibt es Dinge, die einem nicht so gefallen, und da gibt es auch Situationen, die einem nicht gefallen, die mögen dann manchmal die Situation trüben. Und bereits vor dem Jubiläum hatte ich mich dann gefragt, was wird dann das Thema sein deiner ersten Predigt nach dem Jubiläum? Mein Predigtthema heißt heute, einander ertragen. Bewusst auch diese Trennung mit dem Ertragen. Weil es ist nicht immer einfach, den Nächsten so zu sehen oder auch zu nehmen, wie er gerade ist. Wir haben nämlich alle sehr, sehr unterschiedliche Macken. Und ich will gar nicht heute über unsere Macken reden, sondern ich möchte einfach über das reden, das weitergeben, was mir Gott auch in dieser Beziehung aufs Herz gelegt hat. Wenn wir über dieses Einander-Ertragen nachdenken, wenn ich darüber nachdenke, ich möchte euch heute mitnehmen auf diesen Prozess, in diesem Prozess, dann sehe ich gerne auf Jesus. Wir haben sehr viel, was Paulus uns geschrieben hat, und ich werde gleich eine Bibelstelle daraus nehmen, aber wir haben als wirkliches Muster, wie wir miteinander umgehen sollen, Jesus. Und deshalb auch in diesem ganzen Thema einander ertragen, möchte ich Jesus im Blickfeld haben. Wie ist er mit seinen Jüngern umgegangen? Wie hat er gelebt? Wie ist er mit den Menschen umgegangen in seiner Umgebung? Und welche Zielrichtung hatte sein Handeln? Und Jesus begegnete ja den unterschiedlichsten Menschen. Und immer auf die Art, wie die Menschen gerade waren. Da kommt er mit der religiösen Oberschicht ins Gespräch und da kann er ganz tief in die theologischen Details einsteigen. Die haben sich zwar alle gefragt, wie kommt das? Woher weiß der das alles? Der hat doch gar nicht studiert. Ha. Jesus konnte ohne dieses Studium loslegen, weil er ist nun mal vom Himmel gekommen und konnte dann in die Diskussionen einsteigen. Jesus hatte keine Scheu vor besessenen Menschen. Aber die Dämonen hatten Angst vor ihm. Die mussten weichen. Da gab es eine klare Ausgangslage. Jesus als der Herr konnte den Mächten gebieten und sie mussten verschwinden. Kranke Menschen wurden geheilt. Es gab ein paar Ausnahmen. In seiner Heimatstadt, da wollten sie nicht glauben. Und da passierte dann auch wenig. Wundersüchtige folgten Jesus, nicht nur zu Hunderten, zu Tausenden. Sie wollten einfach sehen, wie lebt dieser Mann, was tut er als Nächstes. Und wenn wir das alles so zugrunde legen, wie Jesus mit den Menschen umging, wie er mit den Jüngern umging, dann glaube ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie auch wir umgehen können. Ich weiß nicht, ob das mit dem Klang für euch genauso schlecht ist wie für uns. Also ich würde mal sagen, ich lege das Ding mal beiseite und nehme das Funkmikrofon, weil mich stört es ehrlich gesagt.
sind, lernt das vor, was sie Jesus letztendlich aufgelegt hat. Galater 6, die Versen 1 bis 5. Jetzt werde ich die Präsentation dazu bringen. Die Liebe zu sein. Also ich kann mir sicher sein, Jesus hat an der Stelle nicht die Probleme gehabt. Er würde nicht mal vor einem Computer unterscheiden. Ich war mit 2.500 Leute gleichzeitig beschreiben konnte, das war schon was Besonderes. Ich lese gerade selbst auf Vers 1. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm vollmaßig wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch
auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Ewald, schaltest du bitte weiter? Ich komme hier nicht mit dem Haus weiter. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Ich glaube, in diesem Raum ist niemand, der nicht irgendwo mal einen Fehltritt gemacht hat. Und damit meine ich nicht, dass er irgendwo beim Spazierengehen gestolpert ist, sich den Fuß verknackst hat. Hier geht es um den Begriff Sünde. In dem von mir verlesenen Text, da heißt es nun, wenn jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt. Das klingt irgendwie so fast nebensächlich. Es kommt so zufällig auf einen zu. In der Schlachterübersetzung gefällt mir es etwas besser. Da heißt es, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird. Das kommt plötzlich. Stell dir vor, du kriegst eine Frage gestellt und dir ist es peinlich, die richtige Antwort zu geben. Wie schnell ist dann was rausgerutscht? Ich glaube, da haben wir uns alle schon bei ertappt, wo wir dann festgestellt haben, huch, das war jetzt gerade gelogen. Man ist dann vielleicht froh, wenn sich die Situation schnell weiterentwickelt und man dann nicht in dieser Lüge nochmal festgenagelt wird. Hör mal, du hast jetzt gerade nicht die Wahrheit gesagt, sondern dass es weitergeht. Dann kann man ja vielleicht zu Hause um Vergebung bitten. Gott vergibt, aber irgendwo steht die Lüge im Raum. Kleines Beispiel nur. Während ich so an diesen Text gedacht habe, wenn du von einem Fehltritt übereilt wirst, da kam mir wieder mal der König David in Erinnerung. Das war schon ein ganz besonderer Mann. Mich bewegt das schon, mit welcher Intensität er mit Gott gelebt hat und was für ihn wichtig war in seinem Leben. Der war unheimlich talentiert. Der fing erstmal bei den Schafen an. Schafe gehütet und selbst wenn ein Löwe kam, dann hat er kein Schaf gekriegt. Der Hunger des Löwen wurde nicht gestillt. David war ausgestattet mit Kraft. Das war ein Kämpfer gewesen und das hat sich dann nachher später auch, als er König wurde, erwiesen, dass er als Kämpfer wirklich das Volk auch weitergeführt hat. Da steht der Riese Goliath vor ihm. Der lässt sich nicht beeindrucken von der Größe, sondern er sagt ganz klar, du lästerst meinem Gott, das gibt es gar nicht. Du bist gleich kürzer. David, ein Mann, der wird später als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet, als Freund Gottes bezeichnet, wird von einer Sünde übereilt. Wie kommt es? Die Soldaten sind draußen auf dem Feld, sie kämpfen mal wieder und David sitzt auf seiner Dachterrasse. Von da hat er einen guten Ausblick mit auf die nächste Terrasse, wo sich gerade eine schöne Frau badet. Ich weiß nicht, wie viele Frauen David zu dem Zeitpunkt hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass sie alle recht hübsch gewesen sind. Aber trotzdem, die übertraf scheinbar nochmal all die anderen, die er schon hatte. Ihr könnt das alles nachlesen. Ich will euch ja nicht erschrecken, aber er hatte nicht nur eine Frau gehabt. Da waren die sogenannten Hauptfrauen und da waren Nebenfrauen gewesen. Das war schon ein ziemlich heißes Kapitel und ich frage mich manchmal, wie kriege ich das theologisch zusammengebacken? Muss ich nicht? Ich kann auch manches einfach so stehen lassen. Und falls es mich dann noch interessiert, kann ich Gott ja fragen, wenn ich bei ihm bin. David lässt diese Frau holen. Er bekommt noch die Information, dass diese Frau verheiratet ist. Er schläft mit ihr. Sie geht wieder in ihr Haus zurück. Ihr Mann ist gerade im Krieg. Der ist also gar nicht so nah. Der kann das gar nicht beobachtet haben. Aber das, was passiert ist, ist nun mal passiert. Bathseba, so heißt die Frau, wird schwanger. Und um diese Schwangerschaft vielleicht noch zu verheimlichen, ich erinnere noch mal gerade an die Lüge, die so ganz schnell dann über die Lippen rutscht, so hatte David wohl gehofft gehabt, wenn ich jetzt den Mann nach Hause hole, dann schläft er mit seiner Frau und es wird vielleicht niemandem auffallen, dass ich vorher mit ihr geschlafen habe. Jetzt hat dieser Mann, Uriah heißt er, sein unheimliches Ehrgefühl und denkt, meine Kollegen, meine Soldaten sind auf dem Feld und ich sollte jetzt Freude mit meiner Frau haben und mit ihr schlafen? Nee, er geht nicht zu ihr in die Wohnung rein, geschweige denn, dass er mit ihr schläft. Also bleibt diese Situation in der Luft und David merkt, das, was hier passiert ist, da, wo mich die Sünde übereilt hat, der sogenannte Seitensprung. Das bekommt nochmal eine ganz neue Note darin, dass er hingeht und einen Auftragsmord in Auftrag gibt. Sünde kann tödlich sein. Hier in dem Fall wurde es für Uriah tödlich, nicht für David erstmal. Dieser erste Schritt, dass er von einer Sünde übereilt wird, ich glaube, das wäre noch eine Sache, die wäre schnell irgendwo verzeihlich gewesen. Nach dem Motto, einmal, okay. Ich glaube, das haben wir alle schon irgendwo erlebt, dass wir einmal zu weit gegangen sind und gedacht haben, was passiert jetzt eigentlich? Aber hier hat sich etwas entwickelt, was Folgen hatte. Und darauf kam ein Handeln, Sünde zu Sünde zu Sünde. Uriah starb. Das Kind wurde geboren. Und dann tritt plötzlich jemand ins Leben von David rein, der ihm deutlich macht, hör mal, das, was du da gerade gemacht hast, das schreit zum Himmel. Eine Sünde nach der anderen. Du bist Freund Gottes und lässt dich so mitnehmen in einen Übereilungsprozess. Das hat Folgen. Und das Kind starb dann auch. Ich möchte jetzt nicht das ganze Umfeld dessen, was David dann schon mitgesagt bekommen hat, was über ihn ergehen wird, weiter ausbreiten. Die Geschichte ist umfangreich. Ihr könnt sie in 2. Samuel selbst nochmal nachlesen. Aber mich bewegt es, wie Gott mit diesem Mann, mit David weitergeht, dass er ihn nicht in dieser Situation lässt, und ihn jetzt eigentlich tötet, was normal nach den ganzen Gesetzen, die damals gewesen sind, das Normale gewesen wäre, sondern dass Gott mit David weitergeht. Keine Ahnung warum. Ein Saul wurde verworfen, weil er die Gebote Gottes übertreten hatte. Aber David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wusste, wenn ich zu meinem Gott gehe, dann habe ich Vergebung. Ist das nicht das Schöne dabei? Dann werden Dinge in das Meer der Vergessenheit geschmissen. Gottes Güte soll uns zur Buße leiten. Und das ist das, was Paulus auch hier in Galater schreibt. Dass dann, wenn jemand von einer Sünde, von einem Fehltritt übereilt wird, dass er kommen darf, aber dass auch wir aufgefordert sind, nachsichtig zu sein. Und das fällt uns häufig nicht so leicht. Paulus hat hier in dem Zusammenhang nicht dieses Beispiel von David genannt. Er hat auch gar keine anderen Beispiele genannt. Und ich finde das auch gut so. Er spricht nur von dem Fehltritt. Das kann eine ganz kleine Sache sein. Das kann auch was ganz Großes sein. Wir sind leider häufig daran, dass wir sagen, oh, das, was groß zu sehen ist, das müssen wir groß bewerten. Und wenn dann einer etwas getan hat, was so offensichtlich ist, ich stelle fest, er kommt dann ganz schwer aus dieser Situation raus. Und ich möchte nicht wissen, was manchmal so im Verborgenen alles abläuft. Sünde ist Sünde und es bleibt Sünde, egal wie groß oder wie klein es ist. Und wir sind aufgefordert, dann miteinander in der Liebe Gottes umzugehen. Ich glaube, dass gerade in diesen zwei Versen, in den Versen 2 und 3 von Galater 6, so eine Grundlage liegt, wie wir miteinander umgehen dürfen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Wenn jemand eine schwere Kiste zu tragen hat, dann ist man manchmal ganz schnell bereit und rennt auf ihn zu und denkt, kann ich dir helfen? Aber deine und meine innere Last, die wir tragen, die wird nicht immer gleich sichtbar. Und deshalb läuft auch nicht jeder gleich auf einen zu und denkt, oh, ich helfe dir mal gerade in deiner Last. Bei David war das sowas von offensichtlich gewesen. Trotzdem brauchte der Nathan als Prophet erstmal noch einen Hinweis, geh mal hin zu David, da ist was passiert, was nicht in Ordnung ist. Weise ihn zurecht, bring ihn wieder auf den richtigen Weg zurück. Hilf ihm, diese Last loszuwerden. Hilf ihm, diese Last zu tragen. Was lernen wir dabei von Jesus? Und das möchte ich immer wieder im Blickfeld haben. In Matthäus 22 wird er von einem Gesetzeslehrer gefragt. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich weiß nicht, wie viele Fallen man Jesus gestellt hat, wo man ihn bewusst mit Fragen konfrontiert hat, wo man ihn irgendwie fangen wollte. Und Jesus ist in keine dieser Fallen reingetappt. Er wusste, wie er denn jeweils zu reagieren hatte. Und auch hier gibt es eine klare Aussage an diesen Gesetzeslehrer, wie diese Frage von ihm zu beantworten ist. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Zwei Gebote, die wir eigentlich in einem zusammengefasst haben, als das Gesetz Christi. Und das ist das, wo Paulus darauf hinweist, dass wir das Gesetz Christi erfüllen, wenn wir so handeln, wie Jesus es uns vorgibt. Dass wir aus der Liebe zu Gott heraus das tun, was Gott ehrt, und den Menschen in der Liebe begegnen, die da wirklich notwendig ist. Wie gehen wir mit dem Spannungsfeld um, dass wir auf der einen Seite Gebote haben, die wir befolgen wollen, und auf der anderen Seite wissen, wir sind überhaupt nicht in der Lage, alle Gebote zu halten. Und da glaube ich, ist genau diese Stelle, die ich eben verlesen habe, so wichtig, wie ein Rahmen um die Gebote drumherum. Ich meine jetzt nicht nur die 10 Gebote. Das ist natürlich eine Rahmengrundlage oder eine Grundlage grundsätzlich für alle anderen Gebote. Aber dass hier das Gesetz Christi wie ein Rahmen um diese Gebote drum gelegt wird und wir dann eben auch wissen, was wir zu tun und zu lassen haben. Wie handelte Jesus? Ich möchte da noch mal ein paar Dinge herausnehmen, die mir wichtig sind, damit wir die Zielrichtung im Blickfeld behalten. Wenn wir in den Evangelien lesen, dann finden wir immer wieder Situationen, wie Jesus den Niedergebeugten, den geschlagenen Menschen im Blickfeld hatte. Ihr erinnert euch vielleicht, die ihr am Pfingstsonntag hier wart, an die Predigt von Axel, um den barmherzigen Samariter. Da ist einer geschlagen worden, der lag am Boden. Wer geht zu ihm hin? Und ich glaube, das ist das, was Jesus eigentlich immer und immer wieder getan hat und was er auch von uns erwartet, dass wir den, der niedergebeugt ist, der durch irgendwelche Umstände klein gemacht worden ist, dass er beachtet wird und nicht in seiner niedergebeugten Situation gehalten bleibt. Jesus kümmerte sich um den Armen. Und Arme gab es auch damals genügend. Das ist keine neue Erscheinung. Wir reden dann heute nur stärker davon, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Ich weiß nicht, wie es damals war. Aber es gab auch damals genügend Arme und Jesus kümmerte sich um sie. Und Jesus war sich nicht zu schade darum, Sündern die Hand zu reichen. Da gibt es so viele Beispiele, wo Menschen zu Jesus regelrecht hingeschleift worden sind, wo sie alle eigentlich gedacht haben, das ist jetzt ein Fall für den Tod und Jesus ganz anders reagiert hat. Ich denke, diese Herausforderungen, die Jesus da immer wieder neu vor die Nase gehalten bekommen hat, die hat er in super Art gemeistert. Was lerne ich davon? Was lernen wir davon für uns? Die schon lange auf dem Weg sind, mit Jesus unterwegs sind, die stellen sich vielleicht häufig die Frage, ja, wie wird das alles noch werden? An welchen Stellen bin ich eigentlich schon so gewachsen, um den Anläufen des Feindes Widerstand zu leisten? Jesus kümmert sich auch um dein Versagen. Und das, was Jesus sicherlich ganz schwer gewesen ist, war die Situation, als er mit seinen Jüngern zusammen war und Jesus ihnen dann gesagt hat, einer von euch wird mich verraten. Und der Petrus dann raus hat, ich doch nicht. Ich werde eher mit dir sterben, als dass ich dich verraten würde. Verraten hat ihn nachher jemand anders. Ich weiß nicht, wie es dem Petrus ging, als er dort dann mit den anderen zusammensaß, auf Jesus blickte, der alles im Vorfeld richtig gemacht hatte für ihn. Und plötzlich muss er feststellen, mein Wort, das hat doch nicht so viel Gewicht. Mein Wort kriegt plötzlich eine ganz andere Nuance. Petrus fing an zu lügen. Und indem er anfing zu lügen, merkte er, jetzt wird gerade wahr, was Jesus gesagt hat. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich verleugnet haben. Ich weiß nicht, wie ihr so mit solchen Situationen umgeht, wenn ihr von einem guten Freund gerade mal so einen richtig kräftigen Seitenhieb bekommen habt. Ich denke, das war ein kräftiger Seitenhieb. Ich meine, Jesus wusste ja, dass es auf ihn zukommt. Aber wie gehen wir damit um, wenn wir einen Seitenhieb bekommen von jemand, den wir sehr, sehr mögen? Das tut uns weh. Und ich glaube, das hat auch Jesus damals wehgetan. Und trotzdem hat er Petrus nachher eingesetzt, hat ihn gerufen und hat gesagt, ich will mit dir Gemeinde bauen. Geh hin und hüte meine Schafe. Und damit meint er nicht die Vierbeinigen. Geh hin, bau Gemeinde. Trotz des Versagens hat Jesus diesen Mann wieder eingesetzt. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Ich gehe jetzt gerade mal mit euch irgendwo so über einen Parkplatz von einem Einkaufsladen. Die meisten schieben den Einkaufswagen in Richtung Auto. Nur wenige haben dann irgendwo den Korb, den sie dann schon schleppen. Wenn da irgendwo einer ist, der mühsam seinen Korb trägt, seid ihr dann sofort gewillt, hinzustürmen und dem den Korb zu tragen? Ich habe es meistens so, wenn ich kaufe, gerade so, dann möchte ich fertig werden. Ich möchte bald im Auto sitzen, das Zeug nach Hause fahren, wieder auspacken. Und dann ist es mir eigentlich erstmal egal, wer da sonst noch irgendwelche schweren Lasten trägt. Ich sage mir immer, normalerweise weiß man vor dem Einkauf, was man nach dem Einkauf noch zu schleppen hat. Und wenn man nicht in der Lage ist, das zu tragen, was man gerade zum Auto schleppt, ist man doch selber schuld. Ne? Kommt aber jetzt, ich nenne es jetzt mal gerade die Iris daher, die sich mal gerade verkalkuliert hat und hat viel mehr gekauft. Realistisch, ja, kann passieren. Und wenn sie dann diesen schweren Korb dann trägt, dann bin ich doch viel eher geneigt, ihr zu helfen, dass das Ding ins Auto kommt. Es sei denn, der Arno ist dabei, dann darf er das tun. Worauf will ich hinaus? Wir haben eigentlich in uns die Regel, wir wollen einander helfen. Wir wollen dem Nächsten Gutes tun. Aber wir sind doch eher noch geneigt und in der Lage, dem Nächsten Gutes zu tun, wenn wir in Beziehung mit ihm stehen. Die Liebe deckt der Sünde Mengen. Die Liebe deckt dann auch mal zu, dass da vielleicht irgendwas passiert ist, dass man sagt, okay, ich trage dir trotzdem den Korb. Ich helfe dir, diese Last weiterzutragen. Wenn ich hier an den Bibeltext zurückgehe, dann geht es nicht darum, dass wir die Lasten beibehalten, sondern dass wir dem Nächsten helfen, aus dieser Situation rauszukommen. Und ich glaube, dafür sind wir beauftragt, dass wir nicht dafür sorgen, dass er immer in seiner Last bleibt, sondern dass er die Last los wird und dass wir einander an der Stelle helfen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Und da geht es nicht um die vielen Regeln. Und wenn ich da ins Alte Testament reingucke, was da noch für alle Ritualgesetze gewesen sind, die wir heute zum Glück nicht mehr haben. Aber das Gesetz Christi beachten, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, dann sind wir in der Lage, die Lasten der anderen zu tragen. Wir gehen häufig von uns selber aus, oder? Das Bild, was ich im Kopf habe von mir, übertrage ich gerne an den Nächsten. Und wenn ich in der Lage bin, eine schwere Last zu tragen, dann gehe ich auch vielleicht davon aus, der andere kann das auch. Und ich glaube, Gott möchte uns in der Ergänzung sehen. Wir können nur dann wirklich die Lasten der anderen tragen, wenn wir auch selber bereit sind, in den Spiegel zu schauen. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Ihr kennt das sicherlich auch, man ist in der Diskussion, man kommt plötzlich an einen Punkt, wo man dem Nächsten sagt, hör mal, an der Stelle hast du wirklich falsch gehandelt. Und ehe man sich versehen hat, hat derjenige, dem man gerade einen Fehler vor die Nase hält, vielleicht sogar in aller Liebe, das Ding rumgedreht und hat ihm gerade gesagt, und du bist letztes Mal auch bei Rot über die Ampel gefahren. Und man versucht dann mit dem, was man selber vielleicht falsch gemacht hat, aber dem Nächsten gerade mal wieder zu sagen, du hast da auch einen Fehler gemacht. Helfen wir uns so gegenseitig? Absolut nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Vers 4 hier im Blickfeld haben. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun prüfen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. dass man sich selbst immer wieder auch in den Spiegel guckt, sieht, wo stehe ich eigentlich? Stehe ich an dem Punkt, dass ich dem Nächsten helfen kann? Das hat was für mich mit persönlicher Heiligung zu tun. Dass da, wo ich mein Leben vor Gott in Ordnung halte, ich dem Nächsten ein Vorbild sein kann. Und ich denke, das war das, was Jesus im großen Maße gelebt hat, dass er nicht nur mit Worten verkündigt hat, sondern dass sein ganzes Leben ein Lebensstil war, wo andere eben hingesehen haben und das Handeln beobachtet hat. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, was hatten die häufig vor? Wenn sie nur beobachtet haben, da ist irgendwas aus der Regel rausgefallen. Ich denke gerade, die Jünger gehen da irgendwo so durch ein Feld durch und das auch noch am Sabbat, kriegen Hunger, raufen sich da so ein paar Ähren raus und fangen die an zu knabbern. Und schwupps wird dann unterstellt, die sind gerade am Ernten. Und Ernte ist Arbeit und Arbeit darf am Sabbat nicht passieren. Ich weiß nicht, haben die selber gefastet? Ich glaube, wir haben alle Situationen, wo wir dann Regeln so umsetzen, wie wir meinen, dass sie gerade zu uns passen, und stülpen sie dem Nächsten über und der fragt sich gerade, was ist da los? Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir den Blick dafür haben, dass das Gesetz Christi an der Stelle wichtiger ist. Wenn ich Hunger habe, dann weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt den Sabbat beachten möchte, wenn mir gerade das Essen so noch roh, sprich auf dem Halm vor die Nase gehalten wird. Dann habe ich Hunger. Und wenn der Herd dann vielleicht auch noch über 1000 Schritte weg ist, mehr durften die damals nicht gehen, dann esse ich jetzt. Aber wenn ich an den Regeln festhalte, dann kann ich mir so Barrieren aufbauen, dass ich vielleicht die 1000 Schritte nicht mehr überstehe. Es geht um Beziehung. Und Geschwister, das ist das, was mich in letzter Zeit immer stärker bewegt. Wie gehen wir miteinander um, wenn gewisse Regeln übertreten werden? Wie gehen wir miteinander um, wenn wir nicht dem Maßstab entsprechen, der gerade in meinem Kopf drin ist? Wie weit schaffe ich es, den Nächsten dann zu ertragen? Das Tragen hatten wir eben schon gehabt. Und wir sind in einer Gemeinschaft, die ist sowas vom Bund, anders wie ich heute angezogen bin. Und ich habe das nicht ganz unbewusst gemacht, schwarz-weiß. Wir sind häufig so in einem Schwarz-Weiß-Denken, entweder so oder so. Dass es möglicherweise dazwischen einen ganz, ganz bunten Rahmen gibt, in den wir hineinpassen dürfen, der auch vor Gott zulässig ist. Das übersehen wir häufig. Und das schmerzt mich manchmal, wenn ich dann merke, dass Dinge, die wirklich auch noch eine bunte Zwischenphase haben, einfach nur auf Schwarz und Weiß gedrückt wird. Ich kenne das aus dem eigenen Leben. Ich war auch mal jünger gewesen. Und da gab es auch so Dinge, wo ich dann gedacht habe, entweder so oder so. Dazwischen gibt es nichts. Ich weiß nicht, ob es nur Lebenserfahrung war, oder ob es eben auch die Leitung des Heiligen Geistes ist, der mir manche Dinge geöffnet hat, wo ich mir gesagt habe, es ist nicht alles schwarz und weiß. Da gibt es so viel dazwischen. Und ich erlebe leider im Miteinander, auch innerhalb unserer Gemeinde, dass manches gerne so auf schwarz und weiß gesetzt wird. Und ich habe den Eindruck, das tötet häufig. Das trennt. Und da, wo wir miteinander unterwegs sein wollen, da brauchen wir diese bunten Phasen, da brauchen wir das Gesetz Christi. Was steckt in diesem Gesetz Christi? Sie macht mich zum Dienenden für den Nächsten. Sie fordert mich heraus, dem Nächsten zu dienen. Ich bin da nicht mehr neidisch auf das, was der andere besser hat, was er schöner hat. Ich muss mich auch nicht stolz überheben über das, was ich gerade bekommen habe. noch die Macken der anderen, die ertrage ich. Das Gesetz Christi hilft uns, einander zu vergeben. Wisst ihr, das ist so ein, ich nenne es mal ein Steckenpferd von mir geworden. Und ich möchte es gar nicht loswerden, weil ich glaube, dass da Grundlage für unser Leben drin steckt, für unser Miteinander. Einander vergeben, das, was wir auch an Pfingsten erlebt haben, Versöhnungswege einzuschlagen oder auch zu erleben, wie Versöhnung sichtbar wird. Und wenn dann was passiert ist, wo wir wirklich im engeren Rahmen zusammenstehen, welchen Weg können wir finden, um Wiederherstellung auch möglich zu machen? Wie kann der gefallen werden, wurde, der gefallen ist, wieder aufgehoben werden und an die Stelle kommen, wo er vorher war? In Johannes 13, die beiden Verse möchte ich gerne noch lesen. In Vers 34 und 35, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht am Einhalten der Regeln werden wir erkannt, sondern der Liebe zueinander werden wir erkannt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die uns Galater 6 so mitgibt. An der Liebe untereinander, wie gehen wir miteinander um, werden wir als Kinder Gottes erkannt, als Jünger von Jesus erkannt. Habt ihr euch mal die Satzzeichen angesehen? Ich gebe euch ein neues Gebot, Doppelpunkt. Liebt einander. Ausrufezeichen. Das ist nicht so nach dem Motto, wenn ihr denn mal wollt, dann könnt ihr. Ich denke, das klingt fast wie ein Befehl. Kann man Liebe befehlen? Ich glaube, Gott kann uns herausfordern dazu. Die Liebe zueinander kann man schlecht befehlen. Aber wenn Gott uns herausfordert, mit dieser Aussage liebt einander, dann möchte ich das wie ein Befehl für mich aufnehmen. Dem Nächsten in aller Liebe zu begegnen, das ist sicherlich nicht einfach. Deshalb nochmal in Galater 6, helft einander. Und wir brauchen einander. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das im Blickfeld behalten, dass das Gesetz Christi es ist, was uns zusammenhält. Nicht die vielen Regeln, die wir vielleicht in unserem Leben kennen. Nicht die vielen Regeln, die wir vielleicht im Laufe der Zeit auch für uns persönlich aufgenommen haben. Sondern das, was Gott für uns möchte. Ich möchte kurz zusammenfassen. Ich glaube, wir stehen überein, dass jedem schon mal ein Fehltritt passiert ist und dass es passieren kann. Auch wenn wir schon viele Jahre unterwegs sind mit Jesus, es kann immer noch mal passieren. Und dann sind wir aufgefordert, nachsichtig zu sein und uns zurechtzuhelfen. Das Gesetz von Christus steht wie ein Rahmen um die Gebote. Ganz wichtig, ohne diesen Rahmen fallen wir auch aus diesen Geboten raus. Wir können sie gar nicht halten. Und was wir für uns erwarten, sollen wir dem Nächsten entgegenbringen. Alte Rollranger-Regel. Das, was die anderen uns tun sollen, da sollen wir auch bereit sein, dem Nächsten zu tun. Und an der Liebe zu Gott und zum Nächsten werden wir als Jünger erkannt. Ich glaube, wir sind herausgefordert, das ganz neu zu leben. Und auch wenn keine Situation der anderen gleicht, müssen wir uns immer wieder neu bewerten, was ist da gerade passiert. Aber über allem sind wir herausgefordert, das Gesetz Christi zu leben. Ich wünsche mir, dass wir das wirklich als Gemeinde noch stärker leben. Dann darf mal einer links von uns einen Fehltritt machen. Der darf vielleicht auch hinfallen. Aber wir, die wir in Sanftmut neben ihm sind, helfen ihm auf. Wir helfen die Last tragen. Wir lassen nicht liegen und wir treten auch nicht nochmal drauf. Weil das passiert selbst unter Christen. Deshalb wünsche ich mir für mich, für uns, dass wir es viel, viel stärker im Blickfeld haben. Dass Menschen, die mit ihrer Lebenssituation selber schon genug zu tun haben, dass sie in uns Helfer haben, die ihnen daraus helfen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das durchgängig leben, dann werden wir noch mehr die Gegenwart Gottes erleben. Und das wollen wir doch alle, oder? Die Gegenwart Gottes immer dann, wenn wir zusammen sind, ganz doll spüren. Wollen wir unseren Beitrag dazu leisten? Ich sage, ich will. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, damit Reich Gottes auch an der Stelle sichtbar wird. Der Herr mache uns zum Segen für unsere Mitmenschen. Innerhalb der Gemeinde und auch darüber hinaus, da wo wir Kontakte mit Menschen haben. Amen.